Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf, Wege aus dem Trauma, deinem Podcast für mentale Gesundheit und emotionale Balance. Heute widmen wir uns gemeinsam dem Thema der Körper hört zu, somatische Klangarbeit zur Selbstregulation. In dieser Episode wirst du erfahren, wie Klänge eben tief in deinem Körper und im Nervensystem wirken. Zum einen auf neurobiologischer Ebene, aber auch durch körperorientierte Prinzipien. Lass uns aber zuerst mal schauen, was überhaupt in deinem Körper passiert, wenn er Klänge hört. Du sitzt vielleicht ruhig da und lauschst, doch dein Körper, der reagiert bereits. Dein Herzschlag passt sich an, deine Atmung verändert sich, Muskeln spannen sich an oder entspannen sich. Unser Körper hört also mit, selbst wenn wir uns nur aufs Hören konzentrieren. Und genau das macht sich die sogenannte somatische Klangarbeit zunutze. Die hilft dem Körper, sich durch Klang eben selbst zu regulieren. Ein Schlüsselspieler bei dieser Selbstregulation ist der Vagusnerv. Da habe ich auch schon mal eine andere Folge zugemacht, auch zur sogenannten Polyvagaltheorie. Das ist der große parasympathische Nerv, der vom Gehirn durch den gesamten Körper wandert und Entspannung vermittelt. Bestimmte Klänge können diesen Ruhenerv dabei gezielt ansprechen. Vielleicht hast du auch schon mal was vom Safe and Sound Protocol gehört. Das ist das SSP. Das ist eine Methode, die wurde von Stephen Porges im Zuge der Polyvagaltheorie eben entwickelt. Und das ist ein Protokoll, das nutzt speziell gefilterte Musikfrequenzen, die ich auch schon in den anderen Folgen genutzt habe, um den sogenannten ventralen Vaguskomplex eben zu stimulieren und dadurch einen beruhigten Zustand in deinem autonomen Nervensystem herbeizuführen. Nochmal einfach gesagt, bestimmte Frequenzen, beruhigende Frequenzen, können direkt deinen Vagusnerv aktivieren und das führt dann zu Ruhe und Sicherheit im Körper. Wenn dieser Vagusnerv eben aktiv ist, dann schaltet dein Körper in so einen Entspannungsmodus. Herzschlag und Atem verlangsamen sich, die Verdauung arbeitet besser und du fühlst dich geborgener. Sanfte Töne, leise Musik, monotone, summende Klänge, die signalisieren dem Nervensystem, alles ist okay. Musik kann dabei tatsächlich den Parasympathikus stärken und die Stressreaktionen wieder abdämpfen. Forschungen haben dabei gezeigt, dass das Hören bevorzugter, beruhigender Musik die Herzrate auch niedrig gehalten hat und sogar während körperlicher Anstrengung die Effizienz des Herzens verbessert hat. Dieses Phänomen erklären die Wissenschaftler damit, dass Musik diesen parasympathischen Tonus eben erhöht. Also kommt zu einer Parasympathikus-Dominanz und eben zu keiner Sympathikus-Dominanz. Und gleichzeitig wird dieser Sympathikus eben gehemmt. Parasympathischer Tonus wird erhöht und der Sympathikus wird gehemmt. Also wir treten ein bisschen länger aufs Bremspedal statt aufs Gaspedal. Vielleicht kennst du das Gefühl, du bist angespannt, machst aber deine Lieblingsentspannungsmusik an. Das kann alles sein. Das kann von wirklicher klassischer Entspannungsmusik, aber auch Heavy Metal, Techno, das sein, was dich wirklich entspannt. Und nach ein paar Minuten merkst du dann, wie deine Schultern und wie der Kiefer sich lockert. Und das ist nicht nur Einbildung, sondern dein Nervensystem, das reagiert tatsächlich messbar darauf, dass die Muskelspannung sinkt. Die Stresshormone, Cortisol zum Beispiel, die werden reduziert. Das Herz schlägt ruhiger, vielleicht jetzt nicht bei der allerhärtesten Musik, aber der Körper merkt wirklich, du kannst herunterfahren, du kannst wirklich entspannen. Auch die eigene Atmung wird eben durch Klang beeinflusst. Wenn du summst oder singst, dann verlängert sich automatisch dein Ausatmen. Mach einfach mal den Test. Atme mal länger ein und summ dann einfach mal. Mach einfach mal beim Ausatmen und du wirst merken, dadurch verlangsamt sich einfach dein Atemrhythmus. Und das aktiviert dann den Vagusnerv und beruhigt dich. Wie gesagt, du stehst einfach länger auf der Bremse, als du auf dem Gaspedal bist. Dieses einfache Summen beim Ausatmen, so ein, wie gesagt, sanftes, das kann nach kurzer Zeit deinen eigenen Herzschlag verlangsamen und so ein Gefühl von Wärme und Ruhe erzeugen. Dazu gibt es natürlich ganz viele verschiedene Studien und in einer Studie ließ man Personen sogenannte Toning-Laute machen, also freie, stimmhafte Töne wie so ein O, A, Und das Ergebnis war faszinierend. Der Herzschlag von diesen Teilnehmenden wurde variabler und die Atmung verlangsamte sich auf fast genau 6 Atemzüge pro Minute, die wir genau dafür brauchen. Das ist die ideale Frequenz, Atemfrequenz, um unseren Parasympathikus zu aktivieren. Der ist ideal für unser gesamtes Herz-Kreislauf-System und ja, ist typisch für so einen entspannten Zustand. Diese tiefe, langsame Atmung hat dann die parasympathische Aktivität enorm verstärkt. Mit anderen Worten, längeres Tönen oder Singen kann dein Herz und deinen Atem in so einen Resonanzzustand bringen und das fördert dann wiederum die Entspannung. Aber nicht nur das reine Summen oder Töne machen wirkt, sondern auch reines Zuhören von Klängen mit langsamen, regelmäßigen Rhythmen kann so einen Effekt haben. Wir Menschen neigen dazu, uns unbewusst an Rhythmus anzupassen. Wie so ein Metronom, was mit anderen Metronomen auf der gleichen Plattform steht, das schwingt auch irgendwann in der gleichen Frequenz. Hörst du also einen ruhigen 60er Puls in der Musik, also was einem sehr entspannten Herzschlag entspricht, dann kann deine Atmung sich diesem Tempo angleichen und eben tiefer gehen. Und dieser Zusammenhang zwischen Klang, Atmung, Herzaktivität zeigt sich dann auch in der sogenannten Herzratenvariabilität. Und das ist ein wichtiges Maß für die Balance im Nervensystem. Genauer gesagt, wie gut wir beide Teile des autonomen Nervensystems unabhängig voneinander nutzen können. Genauer gesagt beschreibt die HRV, wie flexibel die Zeitabstände zwischen deinen Herzschlägen sind. In Stress erstarrt diese Flexibilität und in Entspannung wird sie größer. In Untersuchungen hat man dann herausgefunden, dass entspannende Klänge und Musik eben diese HRV erhöhen können, weil eben der Parasympathikus aktiviert wird. Dein Herz bekommt also durch den Klang oder durch Klang den Impuls, hey, du darfst locker lassen und unregelmäßiger, flexibler schlagen. Diese höhere Variabilität ist dann ein Zeichen dafür, dass dein Körper in einen Selbstregulationsmodus wechselt und stressbedingte Anspannung eben loslassen kann. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt rein physiologisch gesehen? Wie kommt jetzt ein Klang überhaupt in unser Gehirn? Schauen wir uns das mal gemeinsam an, wie jetzt wirklich Klang ins Gehirn kommt und dann dort auch Emotionen beeinflussen kann. Der Pfad, den ein Ton durch unseren Körper nimmt, von der Ohrmuschel bis ins Gehirn, den nennt man Hörbahn. Wenn ein Klang auf dein Ohr trifft, dann versetzt er das Trommelfell in Schwingung. Dann gibt es so kleine Gehörknöchelchen, Amboss, Steigbügel und so weiter, das hast du bestimmt schon mal gehört. Die verstärken dann die Vibration. Das ist wie so ein klassischer Verstärker. Und die geben das dann ans Innenohr weiter. Und im Innenohr, da sitzt die Cochlea, die Hörschnecke. Und die nimmt diese mechanischen Schwingungen und wandelt das Ganze um in Nervenimpulse, die dann in dein Gehirn wandern. Zunächst in den Hirnstamm, dann weiter ins Mittelhirn und schließlich dann eben bis zur Hörrinde im Großhirn, wo wir dann diesen Klang bewusst als Ton oder Musik wahrnehmen. Spannend ist aber, was auf dem Weg dorthin passiert. Nämlich, wie gesagt, das Ganze geht erst durch den Hirnstamm. Schon in diesem Hirnstamm, da zweigt die Klanginformation zu 2 verschiedenen Zentren ab, die noch bevor wir bewusst hören, bereits darauf reagieren können. Eines dieser Zentren ist die sogenannte Formatio Reticularis, auch Reticularis Aktivierungssystem genannt. Das ist ein Netzwerk in unserem Hirnstamm, das für Wachheit und Alarmbereitschaft zuständig ist. Vielleicht kennst du das. Du döst fast weg, doch so ein ganz plötzliches Geräusch lässt dich einfach hochschrecken. Das war dann deine Formatio Reticularis, die direkt von diesem Geräusch geweckt wurde und dein ganzes Gehirn alarmiert hat. Tatsächlich hat man in Experimenten festgestellt, dass auditive Reize direkt Neuronen in diesem Aufwecknetzwerk feuern lassen. Mit anderen Worten, Klang hat eine Direktleitung in unseren Alarmknopf im Hirnstamm. Evolutionär betrachtet macht das natürlich absolut Sinn. Genau wie bei Gerüchen geht das direkt ins Gehirn. Warum? Ein Geruch, ganz wichtig, wenn es anfängt zu brennen und man schläft, muss man möglichst schnell aufwachen, also geht's direkt rein. Beim Gehör, bei Klängen macht das genauso viel Sinn, denn ein knackender Zweig, das Brüllen eines Tieres, ja, da mussten wir früher ganz blitzschnell reagieren, noch bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, was das Ganze jetzt ist. Diese Alarmschnellstraße hat aber auch Vorteile für die Entspannung. genauso wie plötzlicher Lärm uns hochschrecken lässt, kann so monotones, sich wiederholendes oder sanft ab- und abschwellendes Geräusch diese Formatio reticularis beruhigen. Vielleicht bist du schon mal bei dem Geräusch von Regen auf dem Dach eingeschlafen, Gewitter, oder du findest gleichmäßiges Meeresrauschen einfach beruhigend. Das Gehirn gewöhnt sich an dieses wiederholte Muster und schaltet den Alarmpegel einfach herunter. Es tritt so eine Habituation ein, so ein Gewöhnen, was für die Entspannung eben notwendig ist. In der Klangarbeit können wir das dann nutzen, indem wir mit gleichmäßigen rhythmischen Impulsen oder eben summenden Klängen einen sicheren Raum für das Gehirn schaffen. Dein Hirnstamm merkt dann, hier ist alles vorhersehbar und ruhig. Ich kann entspannen. Vieles davon habe ich auch in den Tracks, die ich hier auf diesem, in diesem Podcast veröffentlicht habe, aber auch auf Spotify, genau, ja, integriert. Rauschen, monotone Klänge, die wirklich dafür da sind, um in einen Entspannungszustand zu kommen. Vom Hirnstamm wandern dann die Hörinformationen weiter ins Mittelhirn. Da gibt es dann die sogenannte Colliculus inferior. Das ist ein wichtiger Umschaltpunkt für Hörsignale und daneben das limbische System, zu dem dann auch unter anderem unsere Amygdala, unser netter Nachbar, unser aufpassender Nachbar gehört, unser emotionales Alarm- und Bewertungszentrum. Diese Hörbahn hat direkte Verbindung zu dieser Amygdala. Das heißt, bevor wir rational verstehen, das ist nur der Wind im Garten, hat die Amygdala eventuell schon unbewusst entschieden, Geräusch X heißt Gefahr und ein Angstreflex wird ausgelöst. Bei Trauma reagiert diese Amygdala-Schleife oft einfach überschnell. Ein harmloses Geräusch kann dann unwillkürlich Panik auslösen, noch bevor man überhaupt weiß, warum. Klänge haben also die Macht, unmittelbar Gefühle und Reflexe auszulösen. Positiv wie negativ. Ein lauter Knall, Schreck und Angst. Plötzlich schießt Adrenalin. Ein sanftes Lied heißt Geborgenheit. Vielleicht sogar Tränen der Rührung. Schauen wir uns jetzt mal das positive Potenzial genauer an. Angenehme Klänge, die aktivieren unser Belohnungs- und unser Lustzentrum im Gehirn. Insbesondere Musik, die wir mögen. Die kann das Belohnungssystem in unserem Mittelhirn anwerfen. Ein wichtiger Bereich ist der sogenannte Nucleus accumbens. Das ist ein Kerngebiet, das eben bei Freude, Genuss, Motivation eben eine ganz große Rolle spielt. Forschende haben herausgefunden, dass beim Musikhören Dopamin ausgeschüttet wird. Derselbe Botschaft, der auch bei leckeren Speisen, sozialen Bindungen, aber auch beim Drogenkonsum freigesetzt wird. Musik kann also im wahrsten Sinne des Wortes einen Rausch der Glücksgefühle erzeugen. Vielleicht hattest du auch schon mal Gänsehaut bei einem Lied. So einen wohligen Schauer, der den Rücken hinunter geführt hat. Genau dann zeigt die Gehirnscan-Forschung, dass dann die Amygdala aktiviert ist und unser Belohnungssystem Dopamin ausschüttet. Im Klartext, Klang spricht unser Gefühlshirn direkt an. Ein Wiegenlied beruhigt das Angstzentrum, ein fröhlicher Rhythmus, der weckt Neugier und Freude. Auch andere Teile des limbischen Systems reagieren mit: der Hippocampus, unser Gedächtniszentrum, unser netter Geschichtenaufschreiber. Der verknüpft Musik mit Erinnerungen. Manchmal kann ein bestimmter Song uns Jahre zurückversetzen. Interessanterweise deuten Studien sogar an, dass Musik im Hippocampus das Wachstum von neuen Nervenzellen wirklich fördern kann, also zu einer Neurogenese führt. Und das erklärt vielleicht, warum Musiktherapie bei Depressionen oder Demenz auch wirklich hilfreich sein kann. Der letzte wichtige Bereich im Hirn ist der Hypothalamus. Das ist eine Schaltzentrale für unser autonomes Nervensystem und unseren Hormonhaushalt. Der Hypothalamus, der sorgt dafür, dass bestimmte Hormone eben ausgeschüttet werden. Beruhigende Musik hat dann eine messbare Auswirkung eben auf diesen Hypothalamus. So werden dann zum Beispiel die Herzrate und Blutdruck eben durch Hören von Mozart nachweislich gesenkt. Das ist auch der Grund, warum viele schwangere Personen, schwangere Frauen einen Kopfhörer mit Mozart sich auf den Bauch legen, um das Baby, um das wachsende Baby eben wirklich zu beruhigen. Das sind alles körperliche Vitalfunktionen, die wirklich über Klang moduliert werden können. Du siehst, Klänge können vom Ohr bis tief ins Gehirn und in den Körper wirken, ohne dass wir bewusst wirklich eingreifen müssen. Diese neurobiologischen Wege nutzt die Klangarbeit oder Soundarbeit. die spricht die vorbewussten Ebenen an, eben Hirnstamm und limbisches System, um von unten nach oben, vom Körper zum Kopf, eine Regulation einzuladen. So, das soll es jetzt erstmal für den ersten Teil von dieser kleinen Miniserie zum Thema Klänge und körperliche Funktionen gewesen sein. Das war jetzt alles ausnahmsweise mal eine rein theoretische Folge. Keine Sorge, beim nächsten Mal kommen wieder mehr Klangbeispiele mit rein, um das Ganze auch auszutesten. Ich finde es aber insgesamt unheimlich spannend, einfach zu sehen, welche Möglichkeiten durch Klang, durch den Hörsinn eben gegeben sind. Man vergisst immer, dass der Hörsinn und auch, wie gesagt, auch der Geruchssinn, dass das Sinne sind, die direkt in den Kopf gehen, ohne dass man darüber erstmal nachdenken muss. Wenn man das vergleicht mit dem Sehen, ist es so, wenn wir etwas sehen, dann wird das Ganze erstmal noch stark verarbeitet, bis wir es dann auswerten können. Bei Klängen ist es eben anders, weil wir evolutionstechnisch gesehen darauf angewiesen sind, dass wir möglichst schnell aufwachen, wenn wir angegriffen werden, ein Feuer da ist oder auch sonst irgendwas. Also, dementsprechend vielen Dank, dass du auch in dieser theoretischen Folge bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu können. Wenn du noch mehr Informationen zu Klangarbeit, zu Soundarbeit oder auch zu Soundtherapie wissen möchtest, dann habe ich jetzt noch was Neues für dich. Ich habe eine neue Website aufgesetzt zum Thema eben neuroaktive Soundtherapie. Die Daten dazu findest du in den Shownotes. Genauer gesagt ist die Seite erreichbar unter www.mindphonic.de. Schau mal vorbei, ob da auch Dinge drauf sind, die wirklich für dich passend sein können. Aber es gilt auch wie immer, hinterlasst mir Kommentare, schreibt mir Nachrichten, kontaktiert mich auf den sozialen Medien. Die Daten dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann bleibt mir wie immer noch zu sagen, behalt einen klaren Kopf und mach's gut.